Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Das Bundesland Brandenburg feiert in diesem Jahr den 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane. Unter anderem mit einer Ausstellung in dessen Heimatstadt Neuruppin, die seit April schon 17.000 Besucher sehen wollten. Berühmt geworden ist Fontane ja nicht zuletzt mit seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Und das war Anlass für unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde, diese Wanderungen noch einmal in Augenschein zu nehmen und zu fragen, was findet sich denn im Land noch wieder von dem, was Fontane in den 1860er Jahren schon beschrieben hat? Natürlich nicht ohne seinen Rat zu beherzigen.
Wer in die Mark reisen will, der muss Liebe zu Land und Leuten mitbringen.
Und so geht es in ihrer Heimatstadt Caputh am Schwielosee und ins Kapitel 33 der Wanderungen.
Die Sonne war eine halbe Stunde unter, als wir wieder diesseits des Schwielo standen. Es war keine Zeit mehr für Caputh. Die schmale Mondsichel reichte nicht aus. Die Stunde war verpasst. So sahen wir uns denn vor die Alternative gestellt, ob wir mit der Chance, den letzten Zug zu versäumen, unseren Rückweg antreten oder, coûte que coûte, in Caputh übernachten wollten. Ich tat die entsprechende Frage, meine Bedenken hinsichtlich des Nachtlagers nicht verschweigend.
Schon damals also waren die Berliner arrogant und trauten der Brandenburger Gastfreundlichkeit nicht viel zu.
Unser Führer sah mich leise vorwurfsvoll an und erwiderte dann ruhig, Sie kennen Boosdorf nicht. Nein. Nun, es ist Liebhaberei, dass er hier festsitzt. Er hat das beste Bier und die besten Betten.
Das Bier war dann in Ordnung, aber die Matratze sei durchgelegen und wie ein Trichter gewesen, schreibt Theodor Fontane in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg. 300 Meter vom damaligen Gasthaus Boosdorf entfernt, lockt heute das Restaurant Fairhaus hungrige Reisende. Hier ist man, allen möglicherweise nach wie vor bestehenden Vorurteilen zum Trotz, sehr gut und sitzt gemütlich direkt am Wasser. Christina Kaufmann vom Heimatverein Caputh lässt den berühmten Pflaumenkuchen kommen, noch warm und mit Sahne.
Kleine Kostprobe für Sie.
Gleich nebenan fährt die Tussi 2 über einen schmalen Engpass der Havel immer hin und her. Eine Seilwindenfähre. Sie verbindet schon seit 1853 die Ortsteile Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielosee. In den Sommermonaten ist sie beladen mit Touristen. Heute sitzen sie auf Fahrrädern und in Wohnmobilen, aber ansonsten hat es Fontane nicht viel anders beobachtet.
Was interessant ist, ist, dass zum Frühstück hier schon die Berliner waren. Er mochte sehr diese Landpartien und die waren damals sehr modern, deswegen beschreibt er auch ausführlich diese Landpartien.
Ein Wagen fuhr vor, ein vollgestopfter Kremser, Vormittagsgäste, unverkennbar eine animierte Gesellschaft. Ältliche Herren, junge Damen, aber nicht zu jung. Boosdorf sprang an den Wagen. Als er wieder an mir vorbei wollte, suchte ich ihn zu fassen und fragte leise, Potsdamer? Er aber mit einer Handbewegung, in der sich eine Welt widerstreitender Empfindungen, Diensteifer und Geschmeicheltsein, Verlegenheit und ironische Schelmerei aussprach, antwortete im Vorüberfliegen, Berliner.
Fontane recherchierte immer fleißig und arbeitete Zeit seines Lebens auch als Journalist. Die Frauen in Caputh bauten Erdbeeren an, schreibt er, und machten den Obstbauern im benachbarten Werder Konkurrenz. Ihre Männer transportierten derweil als Schiffer die Ziegel der umliegenden Ziegeleien nach Berlin.
Deswegen ist dieses Sprichwort Berlin wurde aus dem Kahn gebaut.
Und Caputh lag damals günstig.
Caputh, das Chicago des Schwielosees, ist aber nicht bloß die große Handelsempore dieser Gegenden, nicht bloß End- und Ausgangspunkt der Zauche-Havelländischen Ziegeldistrikte. Nein, es ist auch Stationspunkt, an dem der ganze Havelverkehr vorüber muss.
Zu Fontanes Zeiten muss der Ort über eine Flotte von hunderten Kähnen verfügt haben.
Und wenn das Maifest gekommen ist, standen die alle in Blumen geschmückt und wehten die Fahnen.
Wie beim Fährfest, bei dem in jedem Sommer die geschmückte Tussi 2 gefeiert wird. Bis heute gibt es in Caputh nicht weniger als 4 Tischlereien, ein Erbe der Bootsbauerzunft im 19. Jahrhundert. In den ehemaligen Obstgärten wurden zu DDR-Zeiten Datschen gebaut. Caputh war schon vor der Wende ein beliebtes Ferienörtchen. Und wie damals die Bäuerinnen mit ihren Erdbeeren in großen Kiepen zum Markt, So fahren auch heute noch viele Kaputerinnen mit dem Zug nach Potsdam zur Arbeit. Theodor Fontane schildert in seinen Wanderungen in großer Ausführlichkeit auch Schloss Kaput. Es ist das einzige erhaltene Schloss des Brandenburger Frühbarocks aus der Zeit des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, wie Kastellanin Petra Reichelt stolz anmerkt.
Dass sich bis ins 21. Jahrhundert fast unverändert erhalten hat. Also die Außenfassade, die Innengestaltung, die Stuckaturen, Deckengemälde, das ist sozusagen, sehen wir jetzt genau noch so, wie Fontane es besichtigt hat.
Vom berühmten Fliesensaal von 1720, voller weiß-blauer holländischer Fliesen im Souterrain, geht es eine Holztreppe hinauf zum Festsaal in der Belle Etage. Und alles ist, als wäre Fontane gestern hier gewesen. Der Ausblick auf den See, der prächtige, vergoldete Stuck, das Deckengemälde.
Wir sehen oben eine Minerva, eine Göttin der Künste und der Wissenschaften, die symbolisch die Dummheit aus dem Land Brandenburg vertreibt.
Was der Neuerungen gegenüber stets aufgeschlossene Fontane wohl dazu sagen würde, dass heute jeder fünfte Brandenburger AfD wählt. Petra Reichelt schätzt Fontanes lebendig geschriebene Theaterkritiken in der liberalen Vossischen Zeitung, mag den Text über Kaput aber nicht so. Vielleicht, weil sie darin ein paar Ungenauigkeiten festgestellt hat, was ihr Schloss angeht.
Wir sind natürlich trotzdem erfreut, weil er auch in den Notizbüchern hier fleißig geschrieben hat. Er hat eine Zeichnung vom Schloss hinterlassen und auch die Räume sozusagen nochmal alle genannt. Das ist für uns eine gute Quelle.
Alle haben sie jene Patina, die alten Schlössern so wohl kleidet. Und angesichts welcher es gleichgültig ist, ob Raum und Inhalt sich in Epoche und Jahreszahlen einander decken.
Nach der Wende sei das Schloss mit Ausstellungen und Konzerten kultureller Mittelpunkt des Ortes gewesen, erzählt Petra Reichelt auf dem Weg nach draußen. Doch in letzter Zeit ziehen immer mehr Berlin-Flüchtlinge ins idyllische Kaput. Petra Reichelt befürchtet ein bisschen, dass die schwer beschäftigten Neuzugänge für Kultur keine Zeit mehr haben und der Ort zur Schlafstadt wird. Andererseits sei es natürlich schön, wenn wieder junge Familien hierher kommen, ins frühere Chicago des Schwielosees.
Wenn dann früh die Kindleine alle zur Schule laufen.
Es war Mittag, als wir wieder auf die Freitreppe hinaustraten. Der Himmel hatte sich bezogen und gestattete jetzt einen unbehinderten Blick auf das weite Wasserpanorama. Und am Horizonte stand in scharfen Linien steif grenadierhaft die Garnisonkirche von Potsdam. Das Symbol des Jüngstgeborenen im alten Europa, des Militärstaats Preußen.
Dem stand Fontane bekanntlich kritisch gegenüber. Die Bedenken hinsichtlich der Zuzügler aus Berlin dagegen hätte er ziemlich sicher geteilt.
Auch noch vor 200 Jahren war Berlin eine märkische Stadt. Jetzt ist das Berlinertum eine von dem ursprünglich Märkischen losgelöste Macht geworden, die nun ihrerseits auf dem Punkte steht, die nur hie und da noch Widerstand leistende Mark zu erobern und die Märker nolens volens zu Berlinern zu machen.